Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute reden wir über Folge 5 von Die Bachelor.
Let's go! Ich bin immer noch hooked.
Ich finde das auch, ich mache ja nebenbei auch noch prominent getrennt mit Alina. Und ich finde das einen guten Ausgleich, weil ich finde, die beiden Formate könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Und ich finde den Bachelor ja auch, ich finde das auch spannend. Ich bin froh, dass du gesagt hast, wir müssen das machen.
Aufholen. Ich glaube, ich habe auch meinen Umgang mit dem Ganzen jetzt gefunden, bis ich mal wirklich Kapas habe, euch auch eine Mainplot und so aufzunehmen. Höre ich einfach eure Folgen, dann bleibe ich nämlich up to date und die sind wundervoll. Und wenn ich merke, ich habe Kapas, gucke ich nochmal eine Folge.
Aber wir vermissen dich natürlich sehr.
Ich vermisse euch immer.
Bevor wir in die Folge reinstarten, müssen wir ein paar Sachen noch nachbesprechen. Wenn euch das alles nicht interessiert, dann findet ihr in der Folgenbeschreibung unten, wann die Folgenbesprechung losgeht. Und dann könnt ihr einfach vorskippen.
Aber magst du uns kurz erzählen, du hattest ein ganz aufregendes Wochenende, oder?
Ich hatte so ein aufregendes Wochenende. Ich war nämlich für uns, also für uns alle, bei einem Join-Event in Hamburg. Und es war wirklich toll, muss ich sagen. Das war zweigeteilt. Also erstmal gab es am Nachmittag in einem Kino, wurden ganz viele neue Formate vorgestellt. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich da ankam. Weil ehrlich gesagt habe ich gedacht, wir kommen da hin und erzählen uns so ein bisschen, was kommt so bei Reality TV. Und dann laufe ich rein. Ich war leider wie immer ein bisschen zu spät. Renn da so ganz abgehetzt rein, dachte, fuck, jetzt fängt schon alles an. Ich bin einerseits sehr deutsch, dass ich immer Angst habe, zu spät zu kommen. Und einerseits gar nicht deutsch, insofern, dass ich einfach immer bei allem irgendwie zu spät bin. Und ich komme dann da so rein. Und dann renne ich einfach mal Joko Winterscheid in die Arme. Und dachte ich so, okay.
So krass.
Was ist denn jetzt das hier für ein Event?
Und ich dachte, meine FOMO wäre krass, weil ihr prominent getrennt ohne mich macht. Und dann erzählst du mir von diesem Event und ich denke so, wow, wie konnte ich meine Kapazitäten priorisieren?
Ja, Franzi, ich weiß nicht, ob deine Priorisierung im Moment so gut läuft. Okay, warte, du priorisierst deine Doktorarbeit. Vielleicht ist es doch gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall.
Langfristig.
Waren da... wurden nicht nur die ganzen Formate vorgestellt, sondern die Menschen in den Formaten haben die Sachen vorgestellt. Also da waren Joko und Klaas, Katrin Bauernfeind, Annette Frier, Amira Pocher, bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von, wie wir wissen, aber trotzdem, die waren halt alle da, haben ihre Formate also eigenständig vorgestellt und irgendwie saßen wir dazwischen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sind wir denn jetzt hier eigentlich zwischengeraten?
Manifestation, Dina. Ab der ersten Folge. Okay, kleiner Insider für die, die neu dazugekommen sind. Dina hasst manifestieren.
Ich liebe das.
Aber man muss auf jeden Fall schon sagen, wir haben seit der ersten Folge gesagt, da gehören wir hin.
Haben wir. Ja, also es war auf jeden Fall wahnsinnig toll. Ihr habt es ja schon bei Instagram gesehen. Die haben alles vorgestellt, aber für Reality TV habe ich mitgenommen. Join geht richtig nach vorne. Ich bin wirklich gespannt, was da jetzt kommt. Wir haben die ersten Bilder von The Power gesehen. Das ist ja ein Format, was, ich glaube, jetzt ab Herbst losgeht. Ich hatte mich ein bisschen davon schon verabschiedet, weil das täglich ist und das ist mir irgendwie echt zu viel Commitment. Aber dann habe ich die ersten Bilder gesehen, das sah schon vielversprechend aus. Also ich würde sagen, wir gucken da auf jeden Fall mal rein und gucken, wie wir das irgendwie, was wir da wie noch unterbringen können. Sah sehr spannend aus. Dann wurde natürlich noch angekündigt, dass ab dem 6. Oktober, glaube ich, wieder Big Brother, Promi Big Brother kommt. Das wird bestimmt auch spannend. Und dann haben die noch eine neue Show angekündigt, die erst 2026 kommt. Ich sag mal so, ich glaube, das so viel darf ich schon sagen. Es ist so ein bisschen so ein Hybrid aus Tribute von Panem und Reality TV.
So krass.
Ich habe auf mich an meinem Kinosessel festgekrallt, weil ich dachte, das ist ja einfach nur wahnsinnig geil. Ich bin auch so froh, weil wir haben ja jetzt öfter schon gesagt, wir brauchen Innovation, wir brauchen mal ein bisschen was anderes. Und ich fand, das sah echt, also es könnte wirklich das sein, was wir gebraucht haben. So eine Innovation, mal was Neues. Mich hat diese ersten Minuten haben mich total überzeugt.
Ich bin so gespannt.
Dann, zweiter Teil des Abends, da gab es noch eine Party.
Hey, bist du steil gegangen?
Ja. Ich musste ja ansonsten immer für in Köln, dann muss ich ja wieder nach Hause fahren mit dem Auto. Deswegen trinke ich nie. Aber da muss ich nicht nach Hause fahren. Mein Hotel war 7 Minuten zu laufen. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe ganz viele tolle Menschen auch wieder getroffen. Das war natürlich schön. Es gab sehr gutes Essen, es gab wahnsinnig gute Getränke Und es war eine sehr gute Stimmung.
Du hast auch Elena Gruschka getroffen.
Ich habe Elena getroffen. Mit Nate war ich da. Ich habe Magneto getroffen. Ich habe Blood Polche wieder getroffen. Ich habe Trashkurs
Piep
getroffen.
Sein Podcast.
Piep sein Podcast. Ich habe Erdbeerkäse wieder getroffen. Ich habe Fernsehen für alle. Das Team von diesem Podcast habe ich kennengelernt. Die kannte ich vorher noch nicht. Die fand ich auch überragend. Ich habe viele Leute auch eingeladen im Podcast als GästInnen. Da wird also in den nächsten Wochen ganz viel passieren. Oder Wochen, wahrscheinlich eher Monaten. Ganz viel passieren, weil wir haben ja schon einen guten Plan für die nächsten Monate eigentlich. Und mein Highlight vom ganzen Abend waren eigentlich Piep sein Podcast. Denn ich habe den am Ende, habe ich gesagt, oh ja, in welche Richtung müsst ihr denn? Dann haben die mir ihr Hotel gesagt. Das war nicht in der gleichen Richtung wie mein Hotel. Und dann gesagt, nee, es ist in der gleichen Richtung. Dann habe ich gesagt, nee, es ist genau die andere Richtung. Und gesagt, nee, wir müssen genau da lang, wo du auch mit lang musst. Und die haben sich nicht davon abbringen lassen, weil die mich nach Hause bringen wollten und mich nicht alleine durch das dunkle Hamburg, obwohl es nur 7 Minuten waren, laufen lassen wollten. Also sie haben es auch dann so charmant gemacht, dass ich ja dann gar nicht Nein sagen konnte. Es war so nett und ich dachte mir einfach nur, was seid ihr denn eigentlich für tolle Menschen?
Ich liebe sowas. Das ist wie, als ich meinen Fahrradunfall hatte und die Alina drauf bestanden hat von The Monday Talks, dass die mich nach Hause bringt, weil die wusste, ich bin gerade maximal gestört und Adrenalin gesteuert und will das trotzdem machen, obwohl es nicht gut ist. Und es erinnert mich auch an dieses Text me when you get home. Diese Nachrichten, die man sich unter weiblich sozialisierten Personen oft schreibt, um wirklich aufeinander aufzupassen. Danke, Piep sein Podcast, dass ihr auf unsere Dina aufgepasst habt.
Piep sein Podcast hat so gut auf mich aufgepasst.
So schön. Dina, das klingt so wahnsinnig geil. Und ich muss sagen, bei mir war es auch richtig cool. Also ich war jetzt die Woche leider krank, aber Montag hatte ich ja meine erste eigenständig organisierte Lesung. Und das war die schönste Lesung, die ich bisher hatte, Dina. Da waren so, so viele Menschen. Und das war einfach der wärmste Raum, glaube ich, den ich hier erlebt habe. Und ich muss sagen, das war auch echt Kohorte da. Und ich liebe die. Danke an alle, die da waren.
Ich habe Bilder gesehen und es sah einfach so magisch, warm und wunderschön aus.
Ja. Jetzt bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich erstmal keine Lesung mehr habe. Vielleicht organisiere ich ja dann doch noch irgendwann mal was, wenn die Lust weg ist.
Ich hatte einfach unfassbare FOMO, als ich diese Bilder auch gesehen habe. Dann eine Sache noch, die müssen wir hier ansprechen. Nora hat die Reunion von Ex on the Beach moderiert und ich habe es geliebt und ich weiß genau warum. Ich habe ja schon früher immer mit meinen DoktorandInnen-Freundinnen die Bachelors geguckt. Damals war es fast das einzige Reality-TV-Format, was es gab. Und 16 ungefähr, 2016, 17. Und Frauke Ludewig hat ja immer die Reunion moderiert und es hat mich jedes Mal abgefuckt, denn kein Shade an Frauke Ludewig, ne? Ich finde, das ist eine tolle Frau, die macht das hervorragend. Also die Reunion nicht, aber sonst macht sie ihren Job hervorragend. Für die Reunion fand ich immer, dass sie so eine Fehlbesetzung war. Denn man merkte an, die hat überhaupt keine Passion für Reality-TV. Die hat keine Passion für Trash. Es ist ihr scheißegal. Die stellt da irgendwelche Fragen. Und ich bilde mir ein, dass die Shows nicht guckt und dass sie nicht mal die Bachelor-Staffel geguckt hat, die Reunion, die sie da moderiert hat. Das hat man ihr angemerkt. Weil sie hat das da irgendwie so professionell durchgedingst, aber die hat nicht nachgebohrt, die wollte das nicht wissen. Und Nora ist eine von uns. Nora wollte das wissen, die wollte genau wissen, was da passiert. Man hat ja angemerkt, dass die genauso into it ist, wie wir alle. Die hat die richtigen Fragen gestellt, die hat nicht locker gelassen. Und man hat ja angemerkt, dass sie es einfach genauso sehr wollte, wie wir alle. Und das ist genau das, was wir brauchen. Deswegen brauchen wir mehr von Nora.
RTL, Nora ist die richtige Besetzung. Bleibt dabei.
Vor allem für Are You The One.
Es gibt Dinge, die waren eigentlich schon zu der Zeit, in der sie stattgefunden haben, nicht okay. Aber gut, dann war das vielleicht ein bisschen Zeitgeist. Aber die altern nicht gut und die müssen abgeschafft werden. Und damit meine ich Sophia Tomalla.
Und damit meinen wir jetzt nicht ihr Äußerliches.
Auf gar keinen Fall.
Wir würden nie einer Frau unterstellen, dass sie schlecht altert. Das finde ich einfach widerlich. Aber alles, was sie sagt, altert schlecht. War schon damals schräg. Wird immer schlimmer. Also bitte, wir brauchen Nora. Und Franzi, dann habe ich noch eine Nachricht. Die muss ich mit dir teilen. Von einer Zuhörenden. Und ich habe ihr gesagt, wir werden das im Podcast zusammen besprechen. Ich kann Franzi das nicht vorenthalten. Ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen. Es war eine längere Nachricht. Und zwar ging es darum, dass wir im Podcast bei Nora ja darüber gesprochen haben, dass in Heterobeziehungen das so ganz normal ist, dass Frauen es versuchen, Männern recht zu machen. Und sie hat geschrieben, dass sie und ihre BFF, dass die sich auch oft nach ihren Partnern richten und denen das aufgefallen ist und dass die Männer das umgekehrt nicht machen. Dass die irgendwie eher so ihr Ding durchziehen, während wir, ich zitiere jetzt, wir Frauen die Antennen eher auf, was braucht mein Freund gerade, gibt er mir Aufmerksamkeit haben. Und sie schreibt auch, die Konsequenz davon ist, dass wir im ungünstigsten Fall uns wie in einer Warteschleife fühlen und warten, bis der Partner uns Aufmerksamkeit gibt. Wir versuchen, dem entgegenzuwirken. Ab und an schleicht es sich wieder ein. Anyway, wir sind da eher von individuellen Problematiken ausgegangen, sei es, wie wir erzogen wurden und wie unsere Eltern es uns vorgelebt haben. Jetzt höre ich bei euch, dass es ein gesellschaftliches Thema ist. Ist es also weniger die eigene Unfähigkeit und mehr ein Sozialisierungsthema, welches auch außerhalb des Elternhauses wirkt?
Ich liebe alles an dieser Nachricht. Ich glaube, dass ganz häufig gesellschaftspolitische Debatten in die Paarbeziehung geschoben werden und wir dann glauben, es geht irgendwie um Streit mit einer Person, die wir lieben, obwohl es eigentlich um Sozialisierung und damit auch am Ende um was Politisches geht. Und genau das zeigt diese Frage und ich liebe sie dafür, weil ich das auch, also ich glaube, wir können auch alle uns mit identifizieren, dass wir viel und oft dachten, oh, bin ich das? Wieso mache ich mich eigentlich immer klein vor Menschen? Wieso stehe ich nicht für meine Grenzen ein? Wieso richte ich mich so viel nach einer anderen Person? Aber es ist eine Sozialisierungssache, die einfach, also da gibt es unfassbar viele Studien auch wieder zu. Und ich glaube, das kann helfen, sich das vor Augen zu führen, um es dann ein bisschen anzugehen als Ding, weil es ist ja am Ende eine Dynamik. Sobald der Partner in dem Fall lernt, dass sich nicht nach ihm gerichtet wird, in dem Ausmaß, wird er lernen, sich auch nach einer anderen Person zu richten und vice versa. Also da ist ja auf beiden Seiten ein Learning. Auf der Seite von ihr das Learning, sie darf Fokus auf sich setzen und auf der Seite von ihm das Learning. Er darf lernen, sich nach anderen zu richten, weil das ist auch schön. Es ist auch schön, für andere da zu sein und sich zu kümmern.
Ich gebe dir so recht. Das ist ja, glaube ich, auch einfach ein Riesending, dass wir denken, irgendwas wäre unser individuelles Problem und es wäre irgendwie unsere Privatsache, das wäre irgendwas, was wir falsch machen, woran wir arbeiten müssen. Aber dadurch, dass wir uns mit anderen Frauen verbinden, wir dann merken, ja scheiße, es ist kein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches. Und dieses, dass Frauen sich die ganze Zeit nach Männern richten, das gehört einfach auf jeden Fall dazu. Und sie hat auch nach einer Studie gefragt, und mir ist da gar keine eingefallen, weil es so viele gibt, dass ich nicht genau weiß, welche man jetzt benennen sollte. Und ich würde sagen, oder die Theorie, die ich in den Raum werfen würde, wäre wahrscheinlich als erstes wieder die der Geschlechterstereotype. Denn haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, die Geschlechterstereotype, also so unser Bild davon, wie Männer und Frauen sind und wie die sein sollten, die sind ein bisschen in den 50er Jahren stecken geblieben. Denn wenn wir daran denken, wie sind Frauen, und vor allem, wie sollten Frauen sein? Dann ist das fürsorglich, selbstlos, kümmernd, immer für andere da. Und wenn wir daran denken, wie sollten Männer sein, dann ist es halt agentisch, selbstständig, dominant und nicht von anderen abhängig. Und das schleicht sich natürlich in unsere Beziehungen ein. Ne? Das schleicht sich in unsere Beziehungen ein. Wir haben dieses Bild im Kopf, ich als Frau sollte mich um andere kümmern. Und mich von anderen abhängig machen und halt immer drauf gucken, wie geht's allen anderen. Und ich stelle mir jetzt so einen typischen Samstag vor, wo irgendwie so ein Paar aufwacht und sie dann sich direkt fragt, okay, wie könnten wir jetzt unseren Tag gestalten, so dass es irgendwie für ihn gut aussieht, was möchte er machen, was sind seine Prioritäten? Und sie dann fragt, ja, was ist denn dein Tagesplan? Wenn er dann sagt, oh, ich will jetzt erstmal 3 Stunden PlayStation spielen, dann überlegt sie sich vielleicht, was sie dann irgendwie machen könnte. Aber erstmal sagt er, was er gerne machen möchte und dann wird sich irgendwie alles drumherum gerichtet. Und das ist, wenn es so bei euch abläuft, ist es nicht ein individuelles Problem und es ist keine Sache, wo du irgendwie schlecht bist oder nicht stark genug, sondern ist das einfach, weil wir alle so aufwachsen, dass das so ist, wie Frauen sein sollten.
Absolut. Was nicht bedeutet, dass du das nicht in dir drin auch lernen kannst, das anders zu machen. Also diese Schieflage zu ändern, das fängt auch in uns an. Einerseits natürlich mit der emotionalen Arbeit so, sich selbst die Liebe auch zu schenken, dass man den Raum einnehmen kann und so weiter. Und andererseits vielleicht auch mit Aufklärung, Aktivismus, weiterlernen oder einfach Trashologin hören und teilen.
Was ich auch kurz wichtig finde, dazu zu sagen, ist, dass das ja auch nicht ist, dass auch Frauen sind so blöd, ne? Die achten gar nicht auf sich selber, sondern wenn wir das nicht machen, da gibt's einen Backlash. Und ich würde auch sagen, in Beziehungen, wo Frauen das auf einmal ändern und auf einmal ihr eigenes Ding durchziehen, ich glaube, dass das wahrscheinlich in den seltensten Fällen einfach mit Wohlwollen der Sache begegnet wird und deren Männer sich dann denken so, ach geil, sie macht endlich ihr eigenes Ding. Sondern dass die dann auch wahrscheinlich pisst sind und sagen, du kümmerst dich gar nicht mehr um mich und was ist denn jetzt eigentlich mit mir? Denn Männer wachsen halt schon auch so auf, dass sich vieles um sie dreht, dass sie das Zentrum sind, dass Frauen alles um sie herum irgendwie anpassen, damit es für sie cool ist. Und natürlich wird es dann erstmal negativ auffallen.
Ich will doch einfach nur die alte Franzi zurück. Habe ich schon von verschiedenen Männern gehört, als ich angefangen habe, mich mehr um mich zu kümmern. Wie politisch das Ganze ist, wird, glaube ich, gleich nochmal klar, wenn wir über das Thema Hochzeit reden.
Liebes. Ich würde sagen, wir starten damit in die Folge. Ich möchte zu diesem Thema nur abschließend sagen, das Private ist politisch. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir uns miteinander verbinden und dass wir miteinander als Frauen über diese oder als weibliche sozialisierte Person über diese Thematiken sprechen, um auch festzustellen, wir sind damit nicht alleine.
Das waren wir eigentlich nie. Das Patriarchat hat uns das nur eingeredet.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe dir erzählt, dass ich für ein paar Sommerpartys Snacks bei Koro bestellt habe, denn ich habe einen richtig wilden Feiermonat hinter mir. Ich gebe dir jetzt ein Review.
Partydiener.
Alle Koro-Snacks kamen offensichtlich, und das ist keine Überraschung, aber die kamen richtig gut an. Und ich habe bei jeder Party 10-mal am Abend immer wieder gesagt, dass alles von Koro ist und dass sie mit unserem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, 5% kriegen. Aber Fun Fact, der Code, der geht nur im deutschen Onlineshop und nicht im niederländischen. Und jetzt wollen die ganzen Niederländer, dass ich für sie mitbestelle.
Das ist aber süß.
Auf jeden Fall. Hier kommt der Review. Was sofort leer war, was ich auch bestimmt 5-mal am Abend immer wieder nachfüllen musste, die Linsenchips.
Die, sobald die hier ankommen, Dina, die sind eine Stunde später weg. Immer wenn die kommen.
Ich hatte 5 Tüten bestellt, damit die auch für diese Partys halten. Und ich musste die verstecken, sonst wären die hier in diesem Haus sofort gegessen worden. Also ja, die sind der Wahnsinn. Dann eine neue Entdeckung sind die gerösteten Maiskörner mit Barbecue-Gewürz.
Kenne ich nicht.
Die sind richtig geil. Die schmecken wie Chips und die sind so knusprig. Das war der Wahnsinn. Also die sind auf jeden Fall eins meiner Favorites und die waren auch sehr, sehr schnell leer.
In dem Warenkorb.
Aber ich hatte ja auch 750 Gramm Packung, also ich konnte immer wieder nachfüllen. Das war super. Dann, was auch noch wie Chips schmeckt, und ich liebe Chips, ne? Aber ich hätte gerne das irgendwie so ein bisschen eine gesündere Variante her immer. Und da sind perfekt die Snackerbsen, ungarische Paprika.
Okay, das ist jetzt wirklich mindblowing, weil ich habe schon auch alle möglichen Erbsen, Bohnenzeug bestellt. Fand die aber nicht so chipsmäßig. Die waren geil, aber sehr gesund. Deswegen diese Snackerbsen werde ich definitiv probieren.
Dann als nächstes Wasabi-Erdnüsse. Erdnüsse in so einer Wasabi-Füllung. Liebe auch, dass sie grün sind. Das hat irgendwie innerhalb der ganzen Snacks auch ein bisschen Farbe gegeben. Auf der Familienparty, die ich hatte, für die älteren Leute, muss man sagen, war es ein bisschen zu scharf, glaube ich. Aber auf allen anderen Partys waren die auch als erstes mit leer, weil die haben so eine richtig geile Schärfe. Also es ist perfekt. Ich liebe die.
Bei sterben Geschmackszellen doch im Alter ab, dachte ich immer.
Ich glaube, ältere Menschen so von der Generation, die sind scharfes Essen nicht so richtig gewöhnt.
Ja, da gibt's eher die Kartoffeln, ne?
Hier in den Niederlanden gibt's wirklich, die Leute essen jeden Mittag Kartoffeln, Fleisch und ein Gemüse, aber auch ohne Gewürze und so.
Und dann Strohquapers.
Sowieso. Auf jeden Fall. Dann auch noch, es gibt einen Nussmix mit Smoke-Gewürz, dass die alle Nüsse so ein bisschen rauchig schmecken. Dann als nächstes das Reisgebäck. Finde ich auch wahnsinnig, das kam auch richtig gut an. Und dann noch geröstete und gesalzene Edamamebohnen.
Ja, die habe ich auch immer mal wieder dabei. Finde ich gut.
Und wenn das alles nicht schon krass genug wäre, Franzi, letztes Wochenende, es war ja so heiß, ich weiß nicht, wie es bei euch wohl war, aber ich habe so einen kleinen Stadtgarten, da ist es immer noch mal 2 Grad wärmer als sowieso schon. Es war 36 Grad und die Snacks, die waren halt perfekt, weil die hitzebeständig sind. Das ist nicht so wie mit Schokolade oder Dips oder Gemüse, das läuft nicht an. Die standen da direkt in der Sonne und es ging denen trotzdem super.
Ja, das ist halt richtig geil. Ich würde sagen, wer jetzt nicht überzeugt ist, lebt auf einem anderen Stern. Bestellt mit unserem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, eure Lieblingssnacks bei Koro.
Damit geht's zurück zur Folge.
Und jetzt kriegt ihr eine Manplot-Summary von mir. Folge 5, die Bachelors. Felix trifft 5 Dates am Altar, ist von allen umgehauen und steht auf süße Mädels. Beim Einzeldate zwischen Michelle und Martin geht's um abwesende Väter und auch bei Esra und Felix geht es um ihren Papa. Doch dann ist es trotzdem Vivi, die zum Einzeldate bleibt. Es fällt ein Kuss, den Vivi den anderen Mädels aber verheimlicht. Und die Hawaii-Beach-Party bei Martin endet mit einem flirty Gespräch plus Kuss mit Clara, woraufhin sie Kokosnüsse abtreiben lässt. Dann bleibt Linda zum Einzeldate und es stellt sich heraus, dass Martin früher einmal Candyman war. Und Felix kocht ohne Kribbeln für Shema und Shema weint wegen Lena. In der Nacht der Rosen performen die Frauen Bauch, Beine, Po, Bachelor, Schlawiner Edition. Und Vivi und Felix sind im Händchenhalten-Modus. Am Ende fliegen Isabel und Corinna.
Hochzeitsdate.
What the fuck?
Ich glaube, das war das cringeste Date aller Zeiten. Okay, nee, der seine eigene Beerdigung gestaged hat und dann von allen verlangte, dass ich eine Rede halte. Das war noch schlimmer, aber das hier war echt ein Platz 2 für mich.
Ich kann gar nicht aufhören zu lachen. Ich fand das so cringe. Aber hat sich Felix das überlegt oder überlegt sich das die Produktion? Das überlegt sich die Produktion, oder?
Aber ich glaube, du kannst als Bachelor schon sagen, so, ihr habt sie wohl nicht mehr alle, ich mach nicht damit.
Also ich fand das ein bisschen crazy. Die sahen alle toll aus, ne? Das will ich gar nicht sagen, aber das ist ja einfach 100 Schritte zu weit.
Also für mich, okay, wir wissen nicht, vielleicht haben die gesagt, Felix, du musst das jetzt machen und er konnte sich nicht wehren, ne? Man weiß es nicht. Aber für mich hat es schon ein bisschen da reingepasst, weil Felix hat ja auch schon in den vorherigen Folgen sehr viel übers Heiraten gesprochen. Also suspiciously oft übers Heiraten gesprochen, finde ich. Und ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig auf ganz vielen Ebenen. Ich finde, Hochzeit symbolisiert ja so diese ultimative Verbindlichkeit, ne? Das ist ja so dieses ultimative von, ich bin verbindlich, du kannst dich auf mich verlassen, ich werde da sein. Und Frauen wollen ja Verbindlichkeit. Frauen wollen Verbindlichkeit, weil es einfach zu viele Männer gibt, die sich Optionen frei halten und bis zum Ende gucken, so, okay, was geht eigentlich? Kann man noch mal was anderes mitnehmen? Deswegen sind Frauen ja schon so sehr darauf getrimmt, Verbindlichkeit bei Männern zu suchen. Und ich glaube, ich finde das fast ein bisschen manipulativ, dass er die ganze Zeit über Hochzeit redet. Weil ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob er wirklich so verbindlich ist, wie sein Hochzeitstalk es irgendwie ausstrahlt. Also ich weiß nicht, ob das, was er mit dieser ganzen Hochzeitssache kommuniziert, ob das wirklich wahr ist.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der echt einfach sozusagen den Sack zumachen will. Weißt du? Dass der so dieses Label einfach auch haben will und so sagen können will, ich habe mich jetzt entschieden, ich bin jetzt verheiratet. Das kann ich mir irgendwie schon vorstellen. Ist halt, ich meine, es ist jetzt auch nicht die Verbindlichkeit, die du halt meinst, ne? Mit innerem Commitment und alles austarieren und wissen, okay, man ist es füreinander, sondern es ist halt eher so dieses Verheiraten-Label.
Mhm.
Was mir mega negativ aufgefallen ist an dem Date, ist, dass die Pauline gesagt hat, wenn mein Papa das sieht und der hat die Einverständnis nicht gegeben. Was sagen wir dazu, Dina?
Wir wissen doch, was wir dazu sagen.
Ich hab, manchmal habe ich das auch im Podcast, dass ich so denke, müssen wir da jetzt noch drüber reden? Aber ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir müssen, weil ich glaube, das ist einfach, also der geschichtliche Hintergrund zum Beispiel von dem Ganzen ist vielen nicht so klar. Und deswegen habe ich den einfach nochmal mitgebracht, damit wir das aufdröseln können und hier erklären können, warum wir diesen Satz schwierig finden. Weil wenn wir uns angucken, woher kommt das? Dann muss man sagen, erstmal so aus dem Mittelalter. Denn das war die Zeit, in der die Heiraterei so richtig angefangen hat. Aber der Zweck der Ehe war damals eben nicht Liebe, so wie das eben heute vermarktet wird und sexy gemacht wird mit der Heiraterei, sondern es ging ganz, ganz klar um Macht, Geld, Ressourcen und soziale Stellung. Und das ist der Ursprung der Ehe. Es ging um Familienbündnisse und die waren politisch und wirtschaftlich. Und es ging darum, Allianzen zwischen Familien zu bilden, die eben wie so ein Schachbrettspiel irgendwie einem einen Vorteil verschaffen haben. Wie politisch und eben eigentlich nichts mit Liebe das eigentlich war, zeigt sich auch daran, dass in der Zeit im Mittelalter schon relativ viele Männer auch einfach queere Beziehungen gepflegt haben und das total offen gelebt haben, ohne irgendwie einen großen Schleier darüber. Aber das waren halt nicht die Personen, mit denen die verheiratet waren, sondern das wurde komplett getrennt. Das waren halt Liebschaften, die auf dem Hof stattfanden und verheiratet waren die dann mit einer Frau, die eben politische Vorteile verschaffte. Aber da ging es eben, ja, kannst du nochmal sagen, nicht um Liebe. Aber das ist halt, Teil davon ist halt immer schon diese Mitgift gewesen, ne? Dass man, wenn sobald es zu dieser Schließung kam, sich Land, Geld, Tiere mitgegeben hat, aber eben auch die Frau, die Teil dieses Heiratsgutes war und damit ein zentraler Bestandteil dieses Austauschs, dieses wirtschaftlichen Austauschs eigentlich. Und dann, das war erstmal so kulturell, kam es 1900 dazu, dass das auch gesetzlich verankert wurde. Nämlich, es wurde festgeschrieben im BGB, der Mann ist das Familienoberhaupt und die Frau nimmt eine ihm untergeordnete Rolle ein. Das heißt, sie hat eigentlich keine Rechte. Sie ist sein Besitz, sie darf nicht, sie ist auch keine wirtschaftliche Instanz, also sie darf nicht handeln von sich aus an sich, sondern sie ist eben da an der Stelle der Besitz. Und dieser Besitz wird eben mit der Eheschließung übergeben. Und daher kommt dieses, dass der Vater gefragt werden muss. Dass die Frau als Teil des Besitzes quasi übergeben wird. Dafür gab es auch immer schon Ausnahmen, also zum Beispiel ältere Frauen mit niedrigem Stand, die durften auch heiraten, ohne dass das da vorher die Zustimmung brauchte vom Vater. Ich denke mal, die waren dann in Anführungsstrichen einfach nicht mehr so viel wert. Und das Ganze wurde dann im 20. Jahrhundert rechtlich erstmal abgeschafft, aber kulturell blieb es ja und bleibt es bis heute, wie wir im Bachelor sehen. Und erst 1957 gab es dann ein Gesetz, das nannte sich Gleichberechtigung in der Ehe. Und das war dann eine Abschaffung davon, dass die Frau geschäftlich eingeschränkt ist. Das war der erste Schritt, der wichtig war, um das aufzulösen. Also ab dann waren Frauen geschäftsfähig. Und dann 1977 gab es eine Eherechtsreform. Und da wurde erst, und überlegt mal, Leute, das ist nicht lange her, da wurde erst aufgehoben, dass der Mann der Hausvorstand ist. Und dieses Letztentscheidungsrecht wurde aufgehoben. Also, dass der Mann in letzter Entscheidung entscheiden darf, ob die Frau ein Konto eröffnen darf, arbeiten darf und so on. Und ich finde das ist total wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, weil so ein Satz von der Pauline, der kommt nicht aus dem Nichts, der ist historisch, kulturell sehr lange gewachsen und begründet. Und ich finde es total wichtig, dass wir gucken, wenn es um Traditionen geht, möchten wir die nicht auch mal hinterfragen. Weil es gibt, also klar sind Traditionen schön und das ist ja so dieses auch das konservative Denken, das ist schön, ist alles was Altes, ist vertraut, das mögen wir. Aber vielleicht finden wir auch irgendwelche Traditionen, die weniger problematisch sind. Zum Beispiel gibt es ja uralte Hexenrituale, in denen Frauen zusammenkommen zum Beispiel und sich selbst ermächtigen. Also ich finde, es gibt ja Traditionen, die könnten wir auch weiterführen.
Was ich an diesem ganzen Heiratsthema auch so eine schräge Tradition finde, ist es ja immer noch, Männer um die Hand anhalten, in Anführungszeichen, beim Vater von einer Frau. Also dass immer noch jetzt ganz viele Männer und auch viele Frauen das irgendwie romantisch finden, wenn ein Mann, bevor der einen Antrag macht, also kann man sich natürlich auch fragen, wieso macht immer ein Mann einen Antrag, aber okay, aber dass der vorher zum Vater geht und fragt, ob das in Ordnung ist. Und sich denkt, was?
Ja, das meine ich ja. Das ist halt, das kommt halt noch daher. Und ich glaube, viele wissen das nicht und sagen, ach, das ist ja eine schöne Tradition und denken halt nicht weiter darüber nach. Aber wenn man weiß, wo es herkommt, ist das echt nicht cool.
Ich habe meinem Vater gesagt, wenn irgendein Mann mal fragen würde, dann sagst du nein. Sagst du nein und sagst, das ist jetzt hier, die ganze Sache hier ist schon das Zeichen dafür, dass du der Falsche bist.
Ich liebe das.
Aber generell, finde ich, ist es ja schon auch ein schwieriges Thema. Wie bringen wir so ein veraltetes Konzept wie heiraten in eine moderne Welt? Und wie kann man heiraten irgendwie feministischer machen? Oder ist vielleicht heiraten an sich einfach unfeministisch?
Ja, oder ist es halt auch scheiße, wenn man auf Vorteile verzichtet, die man haben könnte als Paar, weil man da ein politisches Statement draus macht, an dem man am Ende nur selber leidet, unter dem man am Ende nur selber leidet. Ich weiß auch nicht, die Antwort habe ich nicht. Ich weiß nur, dass man sich damit beschäftigen sollte, was der Ursprung der Ehe ist und auch was man unterschreibt und dass man Eheverträge braucht.
Und man leidet ja darunter, ne? Steuertechnisch, aber halt auch bei solchen Sachen wie Kindern.
Voll. Gerade als homosexuelle Paare. Das ist, du hast ja so oder so schon dann nicht das Recht, dass das Kind automatisch von beiden Müttern zum Beispiel ist. Da hilft halt eine Hochzeit so. Sollte man sich das nehmen, weil man halt da ein politisches Statement draus macht? Vielleicht, keine Ahnung.
Ich hatte in den letzten Monaten aber öfter jetzt auch schon mit Freundinnen, die geheiratet haben, so die Diskussion, okay, wie kann man so eine Hochzeit irgendwie feministischer gestalten und was kann man machen? Und da waren zum Beispiel dann auch schon solche Ideen wie kein weißes Kleid oder der Vater bringt irgendwie die Braut zum Altar, dass man das irgendwie auflockern kann. Vielleicht entweder dadurch, dass die beiden, dass das Paar zusammen reingeht oder vielleicht auch schon allein sowas wie, okay, ja, der Vater begleitet zwar die Braut zum Altar, aber die Mutter vom Mann begleitet ihn dann vielleicht auch und das ist eher so eine Art Begleitung, kann man auch irgendwie machen. Dann hatte ich auch sowas wie eine Frauenquote auf Hochzeiten, finde ich auch schön, dass die Reden gleich verteilt sind, also dass die Hälfte der Reden auch von weiblichen Personen kommen. Das ist ja auch sehr oft, dass irgendwie nur Männer Reden halten auf Hochzeiten.
Ist das so?
Ah, krass. Ist mir schon oft aufgefallen. Also es ist vor allem irgendwie die Väter natürlich sind und dann irgendwie der Trauzeuge vom Mann. Ja, und dass wenig Frauen reden und einen wenigen Redeanteil haben. Und dann auch sowas wie, dass man guckt irgendwie die Supplier, also DJ, Torte, wenn man diese ganzen Sachen haben will, ne, dass da irgendwie vielleicht, oder und Essen, Catering, dass da vielleicht auch viele Businesses von Frauen vielleicht dabei sind. Fand ich auch eine ganz gute Idee. Mhm. Und ich finde, wenn ihr noch mehr Ideen habt, ich finde das wirklich spannend, dass wir mal so eine Liste machen können.
Schreibt uns das mal in die Kommentare.
Fürs feministische Heiraten. Falls es das gibt.
Könnt uns auch schreiben, wenn ihr glaubt, das gibt's einfach nicht.
Ich glaube, da gibt's viele. Wir könnten das zur Abstimmung machen.
Ja.
Kann Heiraten überhaupt jemals feministisch sein? Das fände ich wirklich spannend.
Oder seid ihr bei Emilia Rohr und sagt, eigentlich muss die Ehe abgeschafft werden?
Was ich auch noch spannend fand oder problematisch an diesem ganzen Date, viele Sachen, aber was mir auch noch herausgestochen ist, ist, dass Felix irgendwie hat man das Gefühl, er hat auch schon so eine feste Vorstellung. Ne? Er hat so eine feste Vorstellung, dass geheiratet werden muss und auch irgendwie, wie die ganze Sache auszusehen hat. Und das finde ich irgendwie schwierig, denn ich habe das Gefühl, dass so eine Hochzeit und vor allem, wie das Ganze stattfinden soll, da gibt's ja schon mehrere Möglichkeiten. Ne? Also es gibt ja schon noch mehr Sachen, die man machen kann, als traditionell auf einem Schloss in Weiß irgendwie heiraten. Aber es wirkt so, als hätte Felix sich alles schon überlegt, wie es sein sollte. Und er sucht jetzt nur noch die richtige Statistin. Und es wirkt ein bisschen so, als gäbe es überhaupt keinen Platz für die Vorstellung von anderen Personen. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
Na, zum Glück ist die Vivi eine 10 von 10. Auch am Altar wieder.
Aber hoffentlich hat sie nicht irgendwelche abweichenden Vorstellungen.
Ich glaube, die zwei sind noch nicht so richtig mit Vorstellungen beschäftigt, sondern eher mit ihrer Anziehung zueinander. Aber dazu später mehr.
Ich liebe es, dass wir chronologisch bleiben.
Also kommen wir zum Date von Martin und Clara.
Oh, ich habe hier Martin und Michelle.
Warum habe ich denn Martin und Clara stehen?
Ich glaube, es war
natürlich
Michelle.
Das war natürlich Michelle. Ich erinnere mich. Hä?
Falsch Michelle fragt, wer war schuld an der Trennung? Aber es gab auch viele Einzeldates. Überraschend viele Einzeldates, sodass man wirklich auch durcheinander kommen konnte.
Ja, aber wer war denn schuld an der Trennung? Ich finde das immer schwierig. Ich finde, also klar, es gibt Trennungen, an denen ist eine Person schuld. So, aber ich finde, generell stellen wir uns zu oft die Schuldfrage. Wenn einfach auch oft einfach was nicht mehr passt. Aber ja, vielleicht war auch jemand schuld.
Ich finde, der Martin löst das irgendwie total nett. Ich finde, das ist eine totale Green Flag, weil er sagt jetzt nicht irgendwie, ja, die war schuld, das war schlecht an der, sondern ich finde, der gibt so die Antwort von, okay, es hat nicht mehr gepasst, es war irgendwie einfach der gibt eine total gute Antwort, finde ich. Und ich fand es auch ein richtig gutes Zeichen, dass er, ich habe es mir aufgeschrieben, sagt, es ist eine schöne Freundschaft entstanden und das ist ihr geschuldet und ich rechne ihr das sehr hoch an.
Das ist so schön.
Wenn jemand gut über seine Ex-PartnerInnen sprechen kann, das finde ich auch immer schön.
Größte Green Flag.
Was nicht heißt, also vor allem bei Frauen, wenn die schlecht über ihre Ex-Partner sprechen, kann auch was dran sein. Aber vor allem in so einem Dating-Kontext, wenn man die andere Person noch nicht so gut kennt, dass man da irgendwie nicht so viel Zeit daran verwendet, irgendwie schlecht über einen Ex-Partnerin zu sprechen, sondern dann sogar in Martins Fall noch das Gegenteil, dass man irgendwie so nette Worte findet, gefällt mir gut.
Es spricht ja auch einfach dafür, dass das emotional für den Verarbeiteten ist. Es ist ja auch okay, wenn dann auch eine Verletzung ist. Ne? Man geht auch, viele Menschen fangen an zu daten, bevor jetzt die Beziehung davor 100% verarbeitet ist. Und dann kann das natürlich vorkommen, dass man eigentlich sagen will, da und da war die und die scheiße oder so. Was ja erstmal für eine Verletzung spricht. Trotzdem stimme ich dir zu, es ist erstmal nicht so elegant und am Ende ist es ja ein Mischmasch. Weil es gab ja auch immer Gründe, aus denen man zusammen war und eigene Anteile, warum man Dinge hat passieren lassen und so. Und trotzdem, wenn es natürlich auch einfach schlimm war oder gewaltvoll gerade im Verhalten, dann darf das auch einfach nur scheiße sein.
Aber Martin, das wird mir einfach immer sympathischer.
Mir auch. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, aber das lag nicht an ihm, war, dass er von Michelle krasse Credits dafür bekommt, dass er ein Vater ist, der seine Vaterrolle macht und danach geht. Weil ich finde es auch cool, dass er das macht. Ich finde, es sollte nicht herausgestellt werden müssen. Ich verstehe, dass sie es tut. Aber es ist halt wieder so dieses, ja, es sollte eigentlich einfach normal sein. Also er sollte keine Credits dafür bekommen, dass er seiner Vaterrolle nachkommt. Er kann da nichts für, ne? Das ist halt die Gesellschaft. Aber das ist wieder dieses, was ist normal, ne? Also ist das, es ist normal in dem Sinne, dass das oft passiert, dass Väter abwesend sind und sich nicht richtig kümmern. Und gleichzeitig ist es normal im Sinne von, ist das richtig so? Ist das funktional? Ist es ein klares Nein? Das sollte halt einfach nicht so sein.
Ich habe heute Morgen noch ein ganz tolles Reel gesehen. Ich weiß leider nicht mehr wo. Da wurde auf jeden Fall gesagt, ein toller Mann ist einfach nur eine mittelmäßige Frau.
Ich bin in demselben Algorithmus, nur dass da Frau einfach Lesbian ist.
Das ist der gleiche Algorithmus.
Meine Freundin hat mir dieses Reel, glaube ich, insgesamt 3-mal geschickt in den letzten Monaten. Immer mit verschiedenen Lesbians.
Ja, es macht doch einfach Sinn. Also das, was für Frauen der Standard ist und wo wir uns auffällt, wenn die davon abweichen und nicht, wenn die es erfüllen, ist das, was wir bei Männern loben. Ich möchte mal eine Mutter treffen, die dafür ein Schulterklopfen oder ein Hurra gekriegt hat, dass sie sich um ihr Kind gekümmert hat. Eigentlich eher das Gegenteil. Die kriegt dann zu hören so, ach, aber wieso bist du jetzt beim Bachelor? Wo ist eigentlich das Kind?
Dieser Doppelstandard. Ich glaube, damit könnten wir alleine Podcast-Folgen füllen.
Können damit einen ganzen eigenen Podcast füllen.
Aber gehen wir weiter.
Einzeldate, Felix und Vivian.
Ich wollte noch eine Sache sagen. Shit.
Okay,
weil ich mir den falschen Namen aufgeschrieben habe. Zack. Ist meine Chronologie im Arsch. Aber ist kein Problem, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Der Martin weint, weil er seine Kinder vermisst. Und das muss ich sagen, Männer, die weinen, ist einfach die krasseste Green Flag. Und der Martin hat schon oft geweint beim Bachelor.
Aber es ist auch eins der vielen Sachen, wo man sagt, ja, was bei Frauen normal ist, wird bei Männern dann gefeiert. Aber es zeigt natürlich, dass er sich schon über das, was traditionell oder was so Stereotype als Maskulinität gilt, dass er sich davon vielleicht ein kleines bisschen freimachen konnte. Und das ist natürlich schön.
Voll. Also ich feiere das jedes Mal, wenn er weint. Martin, you go.
Das hätte ich ja auch nicht gedacht, dass der Martin uns beide so aufwärmt. Ich habe ihn noch Dröge genannt.
Ich hoffe, der hört nicht unsere ersten Folgen. Martin
nicht. Jetzt aber, Felix einzelne Date mit Vivian. Da muss ich sagen, da hat der Felix mir schon irgendwie gefallen. Ich fühle das. Ich finde es irgendwie sweet. Ich glaube, das ist was Ernstes zwischen den beiden. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Mir geht da richtig das Herz auf.
Mir geht da auch richtig das Herz auf.
Aber.
Und gleichzeitig... Es ist kein richtiges Aber, es ist schon gleichzeitig, habe ich das Gefühl, da geht viel hormonell physisch ab. Und das darf sein. Das ist okay. Aber ich konnte nicht anders als an Lima Renz denken. Kennst du das? Das ist ein Begriff für Verliebtheit, Verknalltheit aus der Psychologie, den Dorothy Tanev in den 70er Jahren erfunden, begründet hat. Und der beschreibt halt so diesen ersten Zustand von sich verknallen. Also das, man sagt, das geht dann so 3 Monate bis allerhöchstens 1 Jahr. Und sie unterscheidet das halt zwischen Limerenz und quasi Liebe. Das haben wir hier im Podcast auch schon oft gesagt, ne? Dass das einfach unterschiedliche Zustände sind. Und das von Felix und Vivi erinnert mich schon eher an Limerenz. Also ich sag dir mal kurz, wodurch das geprägt ist, okay? Wenn man sich so im Limerenz-Stadium befindet. Intrusives Denken. Also man denkt ständig an die andere Person. Starke emotionale Schwankungen. Also man hat Euphorie über den kleinsten Zeichen von, dass die andere Person das erwidert. Aber man verzweifelt auch bei Zurückweisung. Ein idealisiertes Bild von der anderen Person. Also die andere Person wird irgendwie überhöht wahrgenommen und dargestellt. Und deren Fehler werden ignoriert. Das ist ja das, was wir oft sagen mit so Projektionen und so, ne? Dann hat das aber auch so Anteile von zwanghafte Interpretation. Also jedes Verhalten der anderen Person wird dann auf mögliche Erwiderung gecheckt und gedeutet. Und dann spielt da noch ein so ein starker Wunsch nach Erwiderung. Also dass das Gefühl bestätigt wird. Also es geht auch viel so um Validierung von der anderen Person. Und körperliche Symptome sind Herzrasen, Nervosität, Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit. Und dieser Zustand, das ist ganz normal, also das ist eigentlich, was wir einfach wirklich auf Neudeutsch als Verliebtheit oder Verknalltheit beschreiben. Eigentlich die meisten Beziehungen haben am Anfang Teile von diesem Zustand. Aber der flacht dann halt irgendwann ab und dann kommt sozusagen Liebe ins Spiel. An sich ist es aber auch, kann man sich ein bisschen das vorstellen, auch wie eine Sucht, ne? Von den Symptomen, also sowohl hormonell als auch neurologisch, spielt Dopamin und Noradrenalin für die euphorische Erregung eine Rolle, aber auch niedriges Serotonin, was so dieses, ja, was ich als zwanghaftes Denken betitelt habe, begünstigt. Und ich glaube, weil ich hab das mal mitgebracht, weil ich denke, dass wir ja so oft diese Frage gestellt bekommen haben, kann man sich beim Bachelor oder kann man sich in Formaten verlieben? Ist da Liebe zu finden? Und ich glaube, das ist die Antwort. Ich glaube, man kann Limerenz finden. Ich glaube nicht, dass man da Liebe finden kann.
Weißt du, wie die Limerenz von Verliebtsein unterscheidet?
Ich glaube, das ist einfach ein psychologischer Begriff für Verliebtsein, der aber klarer diese Trennung nehmen möchte aus Liebe und Verliebtsein. Also es beschreibt quasi mehr so diesen physiologischen Aspekt auch und dann auch, was passiert eben mit Kopf, mit Körper, mit Gedanken, mit Verhalten auch, ne? Dieses auf Validierung aussehen. Deswegen liebe ich dieses Konzept schon seit Jahren und ich habe lange darauf gewartet, wann ich das endlich hier mal einwerfen kann. Weil ich war auch mal in einem Rabbit Hole und habe ein paar Podcast-Folgen dazu gehört und auch gelesen. Weil für mich das so viel erklärt, ne? Warum Menschen am Anfang auch eher so ein Suchtverhalten zueinander haben und warum das nicht bedeutet, dass es zu Liebe führen muss. Also häufig fühlen wir uns auch zu Personen angezogen, die überhaupt nichts für uns sind. Aber das hängt halt auch wieder damit zusammen, dass es viel auch mit Bindungen zu tun hat. Und was für Bindungen haben wir gelernt, als gut anzunehmen und welche nicht. Und deswegen habe ich ein Paper gefunden, Dina, und jetzt kannst du noch mal ein bisschen raten, wo es darum ging, welche Menschen mehr Limerenz fühlen als andere. Hast du irgendwelche Ideen?
Okay, die Sensation Seeker sind natürlich wieder, glaube ich, ganz vorne mit dabei.
Haben die leider nicht gemessen, aber ich glaube auch. Und es sind Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, also safe.
Wie konnten die das denn nicht messen?
Schlechtes Paper.
Wow. Okay. Was haben die gemessen?
Menschen, die ängstlich gebunden sind, haben mehr Limerenz. Menschen, die weniger Klarheit über ihr Selbstkonzept haben. Also könnte man vielleicht ein bisschen als so unsicherere Menschen übersetzen. Menschen, die einen höheren Need to belong haben, also ein höheres Bedürfnis dazu zu gehören, generell zu anderen Menschen. Menschen, die höher scoren auf Validation Seeking, also die mehr Bestätigung vom Außen brauchen. Und jetzt auch noch andere spannende Sachen. Menschen mit einer höheren sozialen Ängstlichkeit und mit Unsicherheit in sozialen Interaktionen. Das sind alles Menschen, die sich, wenn wir es jetzt mal übersetzen, schneller und intensiver verknallen, verlieben.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich denke, gerade sagen möchte.
Ich will es natürlich hören, aber
Limerenz kenne ich ganz genau.
Weißt du was, das war für mich richtig eye-opening, als ich hier die Recherche auch gemacht habe, aber auch damals, als ich das Konzept entdeckt habe, weil ich auch gemerkt habe, ach so, deshalb, immer wenn es mir scheiße geht, verknalle ich mich völlig random in ganz schlimme Personen und denke, alles, was ich brauche, ist diese Person. Weil ich das einfach bei mir selber auch merke, dass ich in meiner Lebensgeschichte, meiner 31-jährigen Lebensgeschichte, das mehr hatte, wenn ich eigentlich eben, wenn wir jetzt noch auf die Variablen gucken, nicht so klar war in meinem Selbstkonzept. Wenn ich eher die Bestätigung von außen brauchte, wenn meine soziale Ängstlichkeit vielleicht auch ein bisschen höher war. Na klar, das sind alles Charaktereigenschaften, aber wir sind ja eh nicht in Stein gemeißelt und können an eh allem arbeiten und uns verändern. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Aha, also ist so dieses sich schnell verlieben vielleicht nicht das Zeichen dafür, dass es einem gerade stabil gut geht, zumindest wenn es so intensiv ist. Ich habe auch noch spannende Sachen gelesen zu Bindungsstilen und Limerenz. Und da war so der O-Ton in Richtung, wer sicher gebunden ist, empfindet natürlich auch Limerenz. Also es ist ganz natürlich, das zu empfinden, aber dann wird das anders empfunden. Dann ist das eher so ein, oh cool, hier ist ja ein bisschen Nice Spice jetzt in meinem Leben, aber an sich bleibe ich ruhig und ich weiß, ich brauche die andere Person jetzt nicht unbedingt, aber ich will die halt, ne? Wohingegen ängstlich oder vermeiden gebundene Personen das vielleicht sogar als lebensbedrohlich oder ja wirklich einfach vielleicht sogar eigentlich unangenehm empfinden.
Wow, ich finde das so spannend. Ich hatte davon noch nie gehört. Und ich finde, es macht aber auch total Sinn, was du sagst, dass das auch so ein Lebensabschnittsding vielleicht sein könnte, weil wenn ich jetzt überlege, so wann waren die letzten Male, wo ich das so richtig krass empfunden habe, war ich ja schon auf jeden Fall ja jünger als jetzt. Und auch in, ich würde nicht immer sagen, schlechten Phasen, aber wahrscheinlich schon auch in so Phasen des Umbruchs. Ich glaube, die wildeste Limerenz habe ich erlebt, als ich gerade mit dem Studium angefangen hatte. Alleine in einer neuen Stadt.
Ja.
In einer neuen Situation. In einem neuen Land. Ja.
Du so, I need to belong.
I need to belong.
Ist ja irgendwie auch süß, ne?
Aber was sagt denn die Forschung? Also kann aus Limerenz auch echte Liebe entstehen?
Das liebe ich an dem Konzept so. Und ich liebe die Frage, die du stellst. Die Antwort ist ja und nein. Weil einerseits ist es, also das Spannende daran ist, dass es einfach getrennte Konzepte halt sind. Und deswegen wurde das überhaupt so aufgemacht, ne? Weil wir ja immer denken, Verliebtheit muss zu Liebe führen und andersrum. Aber so ist es halt laut dieser Theorie sozusagen nicht. Sondern das eine ist einmal diese physische Erregung, die uns vielleicht Interesse an der Person weckt. Aber das andere ist eben die Liebe, die sich auch mit niedrigerer Limerenz entwickeln kann. Aber natürlich kann es sein, dass wenn wir Limerenz auch ganz doll spüren, das dazu führt, dass sich mitunter, also mit der Zeit dann eben Liebe entwickelt. Also das kann natürlich sein. Nur ich glaube, dass was auch mit einspielt, ist halt, wenn wir jetzt gucken, welche Menschen eben stark Limerenz fühlen, dass das dann häufig ist, dass vielleicht der Filter auch, wenn das zu schnell zu wechselnd ist, nicht so gut ist an, wer ist denn gut für mich. Und dann, also um Liebe zu entwickeln, brauchst du ja schon einfach jemanden, der bereit ist, emotionale Arbeit mit dir zu machen und dir Sicherheit auch zu geben und sowas. Und Limerenz ist jetzt nicht das Konzept, was sozusagen dazu führt, dass man das gut filtern kann. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Aber es ist auch ganz klar so, dass Limerenz, sagen die, zu jeder Anfangsphase irgendwie auch dazugehört. Also auch für gesunde Liebe, die sich entwickeln soll. Und dass, wenn man das gar nicht fühlt, man wahrscheinlich sehr vermeidend einfach ist in der Bindung. Aber dass das auch nicht in Anführungsstrichen normal ist. Ich meine, was ist schon normal? Oder dass das auch nicht funktional ist? Oder das wäre jetzt nicht das Gesunde, nie Limerenz zu fühlen. So ist es auch nicht.
Komplex. Ich bin auf jeden Fall keine Vermeiderin.
Kommt bei mir auch wieder auf die Lebenslage an. Ich sag's dir, Dina. Ich fühle einfach immer alles, was wir hier so rausfinden.
Ich dachte immer, dass so, wie ich mich fühle, wenn ich verliebt bin, dass es einfach Verliebtheitsstadium ist.
Ist es ja im Endeffekt auch.
Aber anscheinend ist es auch, ich dachte, alle fühlen das so. Anscheinend ist es starke Limerenz.
Es ist starke Limerenz und dann gibt es Menschen, die fühlen mittelstarke Limerenz oder Menschen, die komplett vermeiden und sagen, sie fühlen es nicht. Das ist wahrscheinlich alles normal.
Kacke, wir haben jetzt eine andere Frage ja eigentlich schon in den Raum geworfen, aber ich möchte das kurz über den Bord werfen. Ich möchte, dass das die Frage der Woche ist. Und zwar, wie stark fühlt ihr Limerenz? Seid ihr so wie ich? 10 von 10?
Ich liebe das.
Ich bin eine 10 von 10, Franzis, kann ich dir sagen, bei der Limerenz auf jeden Fall.
Jetzt können wir das Felix mal sagen.
Oder seid ihr eher so das Gegenteil davon? Oder in der Mitte? Die Mitte wäre wahrscheinlich gesund. Ich bin leider kein Mittelmensch.
Ich glaube, ich müsste die Mitte angeben, aber weil ich einfach schon alles davon gefühlt habe. Ich habe schon das 10 von 10 gefühlt und ich habe schon das komplett Vermeidende gefühlt. Wow.
Ich bin so froh, dass du es mitgebracht hast. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jahrelang mit Psychologie beschäftigen konnte und noch nie davon gehört habe.
Das ist halt auch eher, also wir haben das auch nicht gelernt im Studium. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube mal über einen Podcast tatsächlich. Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, das ist schon auch was so ein bisschen Forschung und ein bisschen Theorie hat. Aber es ist nicht, wie wenn wir jetzt hier von Geschlechterstereotypen sprechen oder so, ne? Auch ich hatte mal ein Seminar zu Beziehungen und welche Arten von Liebe es gibt. Und auch da ist mir dann eingefallen, habe ich nichts von Limerenz gelernt. Also es hat sich nicht so richtig krass durchgesetzt. Und ich finde, zu Unrecht, weil von dem, was ich gelesen habe, finde ich es geil und erklärt viel.
Danke dir so sehr, dass du es mitgebracht hast.
Gerne.
Willst du damit implizieren, dass Felix ein Limerenzer ist?
Was? Das hast du jetzt gesagt.
Das habe ich jetzt gesagt.
10 von 10. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich glaube halt, das, was er und Vivi da haben, könnte natürlich eher in die Richtung gehen. Aber das ist natürlich auch normal in einem Bachelor-Format. Also die werden da ja keine Liebe in dem Sinne finden. Das wird sich ja erst mit der Zeit herausstellen können, ob da eine Basis für sowas da ist. Aber Limerenz kann man schon finden beim Bachelor, würde ich sagen. Und ich glaube, die sind auch am besten Weg dahin. Irgendwie cute.
Wir drücken denen die Daumen. Ich finde die cute.
Ich auch. Und die knutschen.
Bei Martin sein Date mit Linda habe ich mir nur aufgeschrieben, Martin war der Candyman. Ansonsten fand ich es irgendwie jetzt nicht so spektakulär.
Nee, ich auch nicht. Außer, dass die halt auch wieder irgendwie Sachen in Richtung Daddy und so gesagt hat. ich weiß nicht mehr genau, was der war. Doch, Papa, ich höre auf dich wieder, weil er nicht wollte, dass sie im Fernsehen knutscht. Ja, und das ist ja einfach was mir schon seit ein paar Folgen bei der auffällt, dass es einfach wirklich sehr, sehr viel um ihren Papa geht. Und ich finde es voll schön, wenn die eine gute Beziehung haben, aber ich finde, der gehört einfach nicht so in diesen Dating-Kontext auf die Art und Weise, wie sie ihn einbringt. Und ich mag die, ne? Ich finde die richtig witzig.
Das ist ein bisschen schräg, ich gebe dir recht.
Ja. Sie mag Humor, aber auch, dass sie selbst witzig ist. Ich sehe das, ich finde, sie ist das. Und trotzdem glaube ich, der Vibe zwischen ihr und Martin, der ist witzig, aber der ist nicht romantisch. Das wird nix.
Wo ich auch dachte, das wird nix, jetzt kommt wieder eine Kracher-Überleitung, war zwischen Felix und Shema. Die haben ja auch ein Date. Und am Anfang des Dates habe ich mir die ganze Zeit gedacht, habe ich das wirklich so falsch eingeschätzt? Weil ich habe ja noch vor zwei Folgen gesagt, so, das wird im Leben nicht, niemals. Und als sie dann zu dem Einzeldate kam und als sie dann auch gesprochen haben, dachte ich, habe ich das so falsch gesehen? Das kann doch eigentlich nicht.
Mhm.
Also natürlich kann das sein, ne? Ich bin jetzt auch nicht allwissend, aber das hätte mich schon irgendwie sehr gewundert, weil ich fand es sehr offensichtlich. Auf jeden Fall sehen wir aber dieses ganze Essen, dieses Date und am Ende geht sie und sie ist voll into it und Felix sagt da aber am Ende auch nochmal, irgendwie fühlt das nicht.
Eine Schmetterlinge sagt.
Und ich glaube auch nicht, dass da noch welche kommen werden.
Kein Fall.
Nee, ne?
Es tut mir auch total leid, ich finde die Schema super, aber das ist einfach nicht die Frau für den Felix und das ist auch okay. Wir müssen nicht für alle sein.
Die Schema hat übrigens ein ziemlich cooles Mode-TikTok.
Hm.
Wurde mir in den Algorithmus reingespült. Ja. Aber jetzt gerade, wo du das Limerenz-Konzept reingebracht hast, meinst du, Shema hat da Limerenz? Weil, ehrlich gesagt, also, no shame, ne? Ich war schon Shema. Aber ich finde das irgendwie total schräg, dass sie so into it ist, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht gut kennt und ehrlich gesagt von ihm jetzt auch nicht so viel zurückkommt. Ich finde das schräg. Also, wenn ich Felix wäre, würde mich das irgendwie fände ich es vielleicht sogar, ich will es eigentlich nicht aussprechen, aber ich fände es, glaube ich, sogar fast ein bisschen creepy. Das wäre ja, das mir total halt suspekt.
Das ist halt das Ding. Wir haben ja auch gesagt, dass vor allen Dingen, wenn Leute so viel auf die andere Person projizieren, man spürt das ja und man weiß ja, vielleicht werde ich dem nicht gerecht und dann ist der Fall halt total tief. Und das sehe ich hier schon. Ich stimme dir voll zu. Geile Beobachtung. Wenn wir uns jetzt nochmal die Kriterien angucken von Limerenz, idealisiertes Bild von Felix hat die safe. Die denkt, die hat doch noch gar nicht so viele Infos, aber die füllt alles mit der bestmöglichen Information. Ich voll von aus. Körperliche Symptome würde ich auch sagen, man merkt das, ne? Die wird total nervös. Die ist generell sehr unruhig durch die ganze Situation. Starker Wunsch nach Erwiderung, ja. Die guckt die ganze Zeit, wo ist seine Bestätigung, was gibt er mir zurück. Wie viel sie an ihn denkt, können wir natürlich von außen nicht betrachten. Aber ich würde schon sagen, dass es sein kann, dass die sehr viel an den denkt. Ja.
Ja. Ich finde es ein bisschen schräg.
Hm? Oder einfach nur Limerenz.
Oder beides. Schräge Limerenz.
Und es ist auch okay, wenn, also, das ist jetzt eine Theorie, ne, aber dass der Felix das spürt und das vielleicht sich nicht so gut anfühlt. Weil ich muss sagen, wenn Leute auf mich Limerenz hatten, ist auch schon mal vorgekommen, ich habe das immer gehasst. Weil ich so dachte, du kennst mich doch gar nicht. Woher willst du denn das jetzt wissen, dass ich so toll bin?
Es ist einfach creepy.
Ich liebe es, dass wir schon mal creepy waren und gesagt haben, diese Menschen sind creepy.
Aber das Schöne ist aber dann doch, und das hatte ich auch jetzt schon ein, zwei Mal, dass wenn beide ultimative Liberenz verspüren, ist schon ein bisschen magical.
Schon schön.
Auf jeden Fall. Dann kommt die Nacht der Rosen. Der Berliner ist ein Schlawiner.
Ich fand das so witzig. Aber der Felix ja gar nicht, ne?
Der fand es gar nicht so witzig. Und mir ist dann was eingefallen, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass du gesagt hast, der Felix ist vielleicht auch unsicher oder weiß nicht ganz genau. Und ich gesagt habe, so im Leben ist er nicht unsicher, der weiß ja ganz genau, wer er ist und so weiter und so fort. Und in dieser Situation, als er ihn das anscheinend so angefasst hat, dass sie jetzt sagen, der Berliner ein Schlawiner, habe ich mich kurz gefragt, ob du da vielleicht doch ein bisschen recht hattest und ob er jetzt vielleicht doch nicht so sehr innerlich von sich selbst überzeugt ist, wie ich es angenommen habe.
Weißt du, was ich denke? Ich glaube beides sogar. Ich glaube, dass der einerseits so an seine Maske und seine Coolness auch glaubt, weil die hilft ihm. Und andererseits ist natürlich darunter Unsicherheit, weil das halt immer so ist. Aber was mir aufgefallen ist, Dina, wir sind bei der Hälfte einfach schon. Wir sind bei der Hälfte. Und deswegen habe ich mich gefragt, kannst du mir mal bitte das finale Vorhersagen, weil ich glaube, wir sind an dem Punkt, an dem wir das ziemlich gut können.
Oh Gott, ich habe nicht drüber nachgedacht. Also bei Felix gewinnt Vivian.
Und wer ist mit dem Finale?
Ich muss mir unser Cheat-Sheet da mal ganz kurz angucken. Also bei Felix gewinnt Vivian und Victoria, Paulina oder Nadine sehe ich irgendwie so mit im Finale. Wahrscheinlich Paulina und Victoria. Oder Paulina und Nadine? Okay, eine von den dreien sehe ich im Finale.
Machen
Vivian
drei
gewinnt.
Im Finale?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann mich nicht entscheiden.
Okay, weil ich habe auch aufgeschrieben Vivi und Pauline.
Ah, toll. Und bei Martin würde ich denken, dass Lena gewinnt.
Ganz bei dir. Finale, Clara und Lena gewinnt.
Ja, das könnte ich auch so sehen. Und Platz 3 vielleicht Michelle.
Oh ja, Michelle findet er auch ganz gut, aber das ist nicht genug.
Nee, da ist nicht genug. Ich habe ja immer mir überlegt, dass es so ein geiles Tippspiel wäre, ne? Wenn man schon von Anfang an, aber ich hab da schon öfter überlegt, wie man das genau machen könnte, ob man das irgendwie in Qualtrics oder Google Sheets oder so machen könnte. Mir ist noch nichts eingefallen. Wir könnten das eigentlich mal für die nächste Staffel irgendwie in Angriff nehmen.
Und das tun. Ich find's geil. Mit der Kohorte einfach mal wetten.
Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, bei Felix liegt am Ende eine Frau raus, von der ich es irgendwie nicht gedacht hätte, weil er am Anfang so von der angetan war. Isabel war das.
Ja, ne? Als er noch Fotos von der gemacht hat, war der ganz begeistert.
Hm? Da war ich wirklich verwundert. Und bei Martin war es total klar.
Tat mir leid für die.
Tat mir auch leid für die.
Und die hat es auch schon gefühlt.
Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich freue mich sehr, Dina. Ich bin froh, dass du weiter Bachelor mit mir machst, obwohl du eigentlich ja jetzt hier, ich würde sagen, prominent getrennt ist gar nicht mehr deine Affäre. Das ist jetzt einfach deine Beziehung und wir sind deine Affäre.
Nee.
Bist du Poli?
Okay, nee, ich bin nicht Poli. Ich glaube, die Bachelor sind meine Affäre. Mein Hauptding.
Ich weiß.
In meinem Herzen ist jetzt prominent getrennt.
Das ist okay. Ganz ehrlich, wir haben über Limerenz gesprochen. Ich mag auch so ein bisschen die heiße Affäre sein.
Hast du gesehen, dass das nicht nur bei mir so ist? Wir haben ja gefragt, seid ihr Team Franzi oder Team Dina?
Ja,
ignorieren wir das jetzt einfach weg, oder was?
Bei meiner Lesung waren 6 Leute ja von der Kohorte. 5 haben mir gesagt, dass sie prominent getrennt lieben. Und ich war so, hört auf. Und dann war ich ja noch auf einer Hochzeit am Samstag und habe da meinen Reality-Smalltalk geführt, der jetzt seit neuestem einfach mein Ding ist. Und die haben auch gesagt, die lieben prominent getrennt.
Reality-TV ist der beste Smalltalk, egal in welcher Crowd man sich befindet.
Das ist so krass. Okay, Dina, wir verquatschen uns. 5 Sterne.
Gebt uns unbedingt 5 Sterne. Ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass das voll wichtig ist. Und ich habe auch, ich muss es nochmal ganz ehrlich sagen, bevor wir den Podcast selber gemacht haben, habe ich nie irgendwem 5 Sterne gegeben, weil ich dachte, das juckt doch eh überhaupt niemanden. Aber es juckt uns sehr. Erstmal natürlich, weil es ein kleiner Ego-Boost ist. Und das lieben wir natürlich. Aber auch, weil die Bewertungen anscheinend mit in die Charts und in den Algorithmus mit reinfließen. Und wenn man uns 5 Sterne gibt, dann werden wir noch mehr Leuten angezeigt, wir kommen höher in die Charts. Und je höher wir in die Charts kommen, je mehr Leute uns hören, desto mehr Kapazitäten können wir am Ende freimachen, um irgendwann nur noch den ganzen Tag lang mit euch über Reality-TV zu sprechen.
Ich bin so von diesen 5 Sternen jetzt besessen, als auf der Hochzeit, habe ich denen direkt gesagt, hier, das ist der Podcast, jetzt gibt 5 Sterne. Aber konnten die nicht, weil die noch nicht gehört haben, aber die wissen das jetzt auch alle. Alle müssen 5 Sterne geben.
Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren.
Dahin küsse ich die feministische Revolution.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.